Und es ist wieder soweit, liebe Zuschauer. Willkommen zurück bei Tacheles mit Röper und Stein. Zu Beginn der heutigen Sendung schauen wir mal nicht Richtung Osten, Richtung Russland und Ukraine, sondern Richtung Westen, Richtung Frankreich, Spanien. Dort brennt es fürchterlich. Und leider, leider dürfen die Löschflugzeuge nicht aufsteigen. Warum? Naja, es sind russische Flugzeuge. Die sind von der EU nicht gewünscht. Sehr zum Unwohl der Franzosen, der Spanier. Das wird eins unserer Themen sein. Heute hier bei Tacheles. Schön, dass Sie da sind. Jetzt geht's los. Es ist wieder Freitag. Lieber Thomas, grüß dich. Wir legen los mit einer neuen Ausgabe von Tacheles. Wer hätte es gedacht?
Ja, und wir haben eine Rekordwoche. Noch nie habe ich so wenig Artikel veröffentlicht wie diese Woche.
Du warst viel unterwegs, oder?
Ja, ich habe einfach, ich habe einiges zu erledigen immer noch. Ich muss mal privat so echt ein paar Sachen nacharbeiten. Und dann habe ich aber auch was anderes festgestellt. Also ich hatte gerade jeden Tag irgendwie so ein, zwei Sachen. Also ich brauche zum Schreiben, brauche ich wirklich Ruhe. Da brauche ich 5, 6 Stunden, wo mich keiner stört, wo mich nichts stört. Und das habe ich die Tage nicht gehabt. Und dann muss ich auch noch eins feststellen, dass mit dem Rauchen aufhören hat jetzt wunderbar geklappt. Aber ich merke die fehlende Zigarette, wenn ich eine Recherche mache.
Ah, okay.
Das Nikotin war ein echtes Konzentrationsdoping. Und das merke ich so beim Schreiben und Recherchieren, dass mir das enorm fehlt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe diesen Berg, der sich hier privat bei mir angesammelt hat, demnächst abgearbeitet. Und dann geht das nochmal weiter. Es ist ja Gott sei Dank auch jetzt nicht so viel passiert. Wir sind ja im Sommerloch. Haha. geht schon alles noch. Aber ich habe ein paar interessante Themen, die liegen geblieben sind, die kommen aber demnächst.
Okay. Trotzdem werden wir uns über die wichtigsten Dinge dieser Woche unterhalten. Und ich habe es gerade eingangs schon gesagt, große Katastrophe im Süden von Europa, Frankreich, Spanien brennen. Und ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass der Klimawandel weniger dran schuld ist. Alleine, ich glaube, in Frankreich waren es über 100 Menschen, die verhaftet worden sind wegen Brandstiftung, auch in Spanien. Also da scheint der Feuerteufel ganz schön rumzugehen.
Aber das haben wir doch immer auch jedes Jahr.
Auch in Amerika drüben.
In dem Fall die rausgeschmissene Zigarette oder sonst was. Also.
Nein, jetzt nicht nur leichtsinnige Brandstiftung, sondern vorsätzliche Brandstiftung, dass da also wirklich massiv Feuer gelegt werden. Manch einer spekuliert schon wieder, dass dann auf diesem Land eben Solarfarmen kommen, weil die dürfen nur dann aufgebaut werden, wenn da irgendwie ein anderer Nutzungszweck für das Gebiet entsteht und wenn der Wald weg ist, dann gibt es halt keinen Wald mehr und dann kann man was anderes machen. Das ist so eine These. Oder einfach Leute an der Lust, an der Zerstörung, was auch immer. Eine große Katastrophe. Und natürlich sind da tausende Feuerwehrleute im Einsatz und die würden auch gerne noch viel mehr Einsatz leisten, wenn sie denn könnten. Da sind Flugzeuge und Hubschrauber im Einsatz, die leider, leider nicht aufsteigen können.
Ja, eben nicht im Einsatz.
Ja, wir sollten im Einsatz sein. Dankeschön, ja.
Ja, also das ist wie gesagt der Witz des Tages. Also was also ganz amtlich ist, das wurde auch gerade nochmal bestätigt, Spanien hat russische Hubschrauber, kannst du mal einblenden, vor ewig langer Zeit russische Hubschrauber gekauft. Warte mal ganz kurz, wo habe ich die gehabt hier? Jetzt habe ich sogar die Originalerklärung irgendwo gehabt. Ja, also das sind die K-32. Die Spanier gekauft haben. Und das sind Löschhubschrauber. Auch sehr gute. Mhm. Aber blöderweise russisch. Das heißt, die EU hat jetzt den Einsatz dieser Hubschrauber faktisch verboten, weil, um sie einzusetzen, also die wurden direkt Anfang 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt. Das heißt, es ist EU-Ländern verboten, jetzt irgendwie in Russland Ersatzteile zu kaufen. Und das bedeutet, du kannst sie dir gar nicht warten. Du könntest also weder die russischen Techniker reinholen, noch können sie in Russland die nötigen Ersatzteile kaufen, um diese Hubschrauber zu warten und einzusetzen. Jetzt hat Spanien bei der EU um eine Ausnahmeregelung gebeten, wegen der Brände. Und da hat die EU gesagt, nö.
Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Weißt du, es ist ja nicht so, dass dann da ein Russe drin sitzt und irgendeiner vom russischen Geheimdienst dann hier quasi irgendwas ausspionieren würde oder sonst irgendwas, sondern das sind Fluggeräte, das sind Hubschrauber und Flugzeuge, die sind gekauft worden, die sind im Besitz der jeweiligen Feuerwehren, da sitzen dann die jeweiligen lokalen Piloten drin und die echte Arbeit leisten, Löscharbeiten, da gehen Tiere drauf, da sterben Menschen, da wird Land und Gut vernichtet und aus politischen Gründen dürfen diese Flugzeuge nicht aufsteigen. Ich finde, das ist nicht nur falsch, sondern das ist schon kriminell in meinen Augen. Das ist wirklich kriminell. Und man muss dazu sagen, dieser russische Hubschrauber hat halt deswegen, ist deswegen für diese Einsätze so geeignet, weil, wie wir sehen können, hat der keinen Heckrotor. Das ist eine Spezialität von dieser Firma Kamov. Die haben gegenläufige Hauptrotoren. Heißt, der untere Rotor läuft gegengesetzt zu dem oberen Rotor. Das ist eine super komplizierte Technik, aber da haben die Russen einfach Erfahrung drin. Und der Vorteil dabei ist, der hat eben die doppelte Auftriebsfläche. Normalerweise, wenn man vorne nur 3 oder 4 Blätter hat und hinten den kleinen Heckrotor, dann hast du halt nur eine gewisse Menge an Auftrieb, die diese Flächen erzeugen können. Und diese doppelte Fläche zeigt natürlich auch, dass das Ding dann viel mehr aufnehmen kann. Und wir sehen unten auf dem Foto auch einen Rüssel. Das ist so ein Saugschlauch, der geht dann einfach irgendwo über den See, über den Fluss oder manchmal auch über Swimmingpools. In Amerika machen die das ja, dass die in Los Angeles einfach den Swimmingpool
Aussaugen.
einen Eimer reinhalten und dann raus. Der wird jetzt bei einem Swimmingpool wahrscheinlich nicht auftauchen, weil der Abwind von diesem Rotor würde den Garten umarbeiten und dauerhaft umgestalten. Also das glaube ich jetzt nicht, dass sie das machen, aber der kann halt innerhalb kürzester Zeit sehr viel hochmachen. Ultra effektiv dieses Teil und nicht nur der da, sondern es gibt auch noch ein Flugzeug, das da unten im Einsatz ist und zwar ist das auch russisch. Das ist die Beriev BE-200. Das ist ein Löschflugzeug, das mit Düsentriebwerken läuft. Also im Gegensatz zu diesen kanadischen Löschflugzeugen, die mit Propellermotoren noch ausgestattet sind, hat dieses Flugzeug natürlich eine ganz andere Leistung. Ich habe jetzt hier mal ein Video gefunden, wo man dieses Flugzeug sieht, wenn es da im Einsatz ist. Moment, 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 da kommt es schon. Hier sieht man, wie das, man kann, das kann auch vom Land ins Wasser fahren. Das hat Fahrwerke, die dann im Wasser eingeklappt werden. Und das kann innerhalb von 14 Sekunden, kann das mehrere Tonnen Wasser aufnehmen und damit dann eben natürlich eine viel größere Löschmittelmenge, Entschuldigung, aufnehmen. Man sieht, die Triebwerke sind oben angeordnet, damit das Wasser, das aufspritzt, eben nicht in den Einlauf kommt. Also super effektiv dieses Teil und hat das gleiche Schicksal wie eben die Hubschrauber auch. Hier sieht man, wie das jetzt da massive Löschmittel ausbringen kann. Wird nicht zum Einsatz kommen. Leider, leider.
So, und die EU hat, die wurde jetzt, Donnerstag zeichnen wir wie immer auf, die EU wurde gefragt von Journalisten, ob die das bestätigt, dass diese Dinger eben nicht eingesetzt werden dürfen. Und die Antwort ist lustig, denn die Antwort lautete, ich zitiere, also für uns ist klar, dass die hier geltenden Sanktionen im Oktober 22 beschlossen wurden und somit keine neue Maßnahme darstellen. Also nach dem Motto, wenn es neu wäre, ist einer, aber gilt schon lange. So, dann, damals wurde ein Einfuhrverbot für Flugzeuge in die EU, ich kann Ihnen die Zollcodes zur Verfügung stellen, sowie für Ersatzteile für Flugzeuge und Hubschrauber verhängt. Diese Sanktionen wurden selbstverständlich einstimmig im Rat der EU beschlossen. Die EU-Mitgliedstaaten jedoch, da die EU-Mitgliedstaaten natürlich auch für die Umsetzung der Sanktionen verantwortlich sind, ist es angebracht, diese Frage an die spanische Regierung zu richten. Also das heißt, die EU verbietet den Spaniern, die Flugzeuge zu benutzen. Wenn die Presse danach fragt, sagt die EU dann, nein, nee, frag mal die Spanier. Dabei kann die Spanier nichts machen, wenn die EU die Sanktionen verhängt. Das hat ja auch Deutschland gemacht jetzt, also ne, bei Nord Stream. Also die Gefahr bestand, dass Nord Stream vielleicht doch irgendwie also in Betrieb genommen werden könnte, weil zum Beispiel irgendein amerikanischer Investor im Spiel war. Da hat die deutsche Regierung vorgeschlagen, Nord Stream 2 auf die Sanktionsliste zu setzen, da war die Pipeline vorher nicht drauf, damit Deutschland auch mit einer neuen Regierung die Nord Stream Pipeline nicht in Betrieb nehmen kann, weil ja die EU-Sanktionen drauf hat.
Ich weiß noch.
Nicht vergessen, ne, es ist ja inzwischen so gemacht, EU-Recht schlägt nationales Recht. Also wenn die EU-Sanktionen verhängt, müssen sich die Staaten dran halten, sonst ist das Sanktionsumgehung, das ist eine Straftat. So, und wenn die EU-Kommission jetzt ganz feige sagt, ja, nee, also die Sanktionen sind ja alt, haben wir einstimmig beschlossen, aber ansonsten fragt die Spanier, dann ist das schon ziemlich dreist.
Ganz ehrlich, mich wundert es, dass in Spanien niemand sagt, wir setzen uns darüber hinweg. Es geht hier um Land und Leben. Wir müssen das machen. Da gehen so viele Menschen sterben, so viel Land geht verloren. Das ist uns jetzt egal. Wir setzen diese Flugzeuge ein, wenn sie einsetzbar wären. Das fehlen ja die Teile, ne? Ich weiß schon, dass sie sich darüber hinwegsetzen.
Ja, die Flugzeuge, du darfst sie ja einsetzen, aber du musst ja zum, ne, wie es ist, du musst sie warten. Dazu brauchst du die Teile und die Teile sind seit
Okay,
22 nicht mehr
verstehe.
gekommen.
Die Teile sind der Grund, warum sie nicht fliegen dürfen.
Ja,
Sie
das ist,
würden.
du darfst sie einsetzen, wenn
Okay.
sie fliegen könnten, ging es ja.
Das
Aber
ist noch
es ist ja, da
passiert,
geht ja darum, dass Ersatzteile nicht mehr gekauft werden dürfen, weil das ist die russische Wirtschaft. Also
ja.
ne, vier Ersatzschrauben für den Hubschrauber, das ist jetzt kriegsentscheidend für die russische Wirtschaft. Und das andere war ja Flugzeuge und Flugzeugteile nicht kaufen.
Ja, das
Nur
Blöde
darum
ist.
geht's. Also es geht um Ersatzteile für diese Flugzeuge und Hubschrauber, als wenn das irgendwie kriegsentscheidend wäre jetzt in Sachen der Sanktionen.
Und du brauchst ja auch eine gewisse Wartung. Die Triebwerke unterliegen einem gewissen Wartungstonus. Wenn du die abgeflogen hast, dann muss das Ding am Boden stehen. Und wenn du keine Techniker und Teile da hast, ja, ist wirklich perfide,
Ja, also von daher, die dürften ja fliegen,
ja. Und
wenn sie
dann,
keine russischen Teile
der
bräuchten.
Spiegel setzt sich natürlich dann auf dieses Thema drauf und bringt einen neuen Artikel raus vom 29., also quasi ganz aktuell. Und da steht drin, in Südeuropa wüten heftige Feuer, Löscharbeiten aus der Luft hätten Schlimmeres verhindern können, sagen Piloten, doch viele Flugzeuge sind veraltet, ein neues Löschkit von Airbus ist kaum erprobt. Ja, und was steht jetzt da noch drin oder was steht nicht drin in diesem Artikel?
Ja, Artikel ist der Hammer. Also angegeben, wenn du dir anhören willst mit 10 Minuten Lesezeit, und der Spiegel macht ja immer, wenn er was wichtig als wichtig darstellen will, siehst du oben, ne, da hat er drei Autoren, da haben drei Leute für diesen Artikel recherchiert, das ist so richtig voll kompetent. Ne, der ganze Gehirnschmalz der Spiegel ist in diesen Artikel eingeflossen. Und der Artikel ist, ja, also sie erklären dann so, die Airbus hat ja eine neue Maschine, aber die haben sie irgendwie noch nicht richtig durchgetestet. So, die ist zwar gar nicht schlecht, aber noch nicht ganz fertig. Ne? Also der A400M als Löschmaschine. So, dann gehen sie lang und breit darauf ein, dass es hier da alte Maschinen gibt. Die sind jetzt zu alt, die gehen nicht mehr. Das sind die alten Canadairs. Also ziemlich alte Maschinen. Bei denen sie auch gewisse Probleme haben, sie in der Luft zu halten, was aber nicht an Sanktionen liegt, sondern einfach daran, dass sie alt sind und dass die Flugzeuge teilweise schon lange nicht mehr gebaut werden. So, auch das machen sie ganz, ganz ausführlich. Aber das Problem ist eben, du liest dann weiter und ich lese den Artikel weiter und noch mehr Flugzeugmodelle und dann noch Nachfolgemodelle von den Canadairs, die jetzt, also alles ganz toll, richtig spannend, wirklich interessant. Nur, was du überhaupt nicht findest, aber überhaupt nicht, aber so ganz gar nicht, ist irgendein Hinweis auf die russischen Flugzeuge. Also, ich kenne das mal, ich kann das mal vorlesen. So ein Teil, es gibt so Teilüberschriften und Spiegelartikel, ne, Pilotinnen und Piloten sind sauer. So, und dann schreibt der Spiegel, seit Tagen fressen sich die Flammen durch die Pinienwälder der Region. Mehr als 200.000 Menschen mussten in Südwestfrankreich in Sicherheit gebracht werden. Hunderte Feuerwehrleute sind am Boden im Einsatz. Auch rund um Bordeaux wüten heftige Feuer ebenso in spanischen Regionen wie rund um Madrid. Die Waldbrände galten als die größten und so weiter. Hätten mehr Löschflugzeuge den Brand rechtzeitig eindämmen können? So, und dann geht's los. Ja, außerdem dem Airbus waren eine Handvoll Typ Canadair im Einsatz. Und dann sagt der Pilot, ich bin zwar einsatzbereit, aber ich fliege nicht, weil ich kein verfügbares Flugzeug habe, sagte Eric Durand, Kommandant einer Canadair-Löschmaschine der französischen Zivilschutzbehörde. Das ist frustrierend. Ne, weil, ich lese weiter vor aus dem Spiegel, die leuchtend gelb und rot lackierten Canadair-Flugboote haben kein Flammenschutzmittel an Bord, sondern Wasser. So. Und so weiter. Also, mit sowas bespaßt der Spiegel die Leute, dass die Maschinen in Europa entweder zu alt sind oder zu neu. Aber die Russischen, die funktionieren würden und sich längst auch etabliert haben, die erwähnt der Spiegel mit keinem Wort. Also der Spiegelleser erfährt, und das gilt garantiert für sämtliche deutsche Medien, es erfährt einfach niemand, dass da noch Löschflugzeuge wären, die vorgehen könnten, aber das ist nicht gewollt. Und jetzt kommt noch ein nächster Witz. Also in Russland lachen sie sich ja tot darüber, ne? Weil jetzt kommt ja der nächste Witz dann zum Tragen. Das ist doch alles Klimawandel. Klimawandel ist ja ganz böse. Das ist ja Dings hier. Atmosphäre, also Emissionen und was da alles verbrennen muss. Und das ist ja böse. Wie viel CO2 geht eigentlich bei diesen Waldbränden der die ganze Zeit in den Himmel? Wenn es die EU jetzt irgendwie ernst wäre mit der Sache Klimaschutz und CO2 eingrenzen, dann müssten
Müssten
sie doch
Sie
jetzt alles nehmen, was geht.
alles tun, um das zu verhindern?
Aber CO2 ist überhaupt nicht das Problem. Klimawandel interessiert die nicht. CO2 interessiert die überhaupt nicht. Emissionen interessieren nicht. Das lassen sie lieber brennen, als dass sie in Russland vier Schrauben kaufen.
Merkst du was?
Ja, Klimawandel? Die Russen lachen sich kaputt hier. Ich war gerade, habe ja heute mal eine russische Sendung aufgenommen, wieder meine russische Tarlis-Version. Meine Co-Moderatorin fand das zum Piepsen komisch. Die hatten das Thema als Rausschmeißer, als Lacher der Woche.
Ich weiß nicht, die Menschen in Frankreich und Spanien lachen wahrscheinlich nicht so
Nee,
über
also
dich.
jetzt, wir haben nicht über die Menschen gelacht, aber die EU, dieser Wahnsinn. Und dann, und die Menschen in Deutschland und Europa erfahren es nicht.
Was
Es
auch
wird denen einfach nicht gesagt.
kein neues Phänomen ist, ja.
Nö. Also das, die Menschen dürfen sterben, sie dürfen ihr Eigentum verlieren. Der schlimme CO2 geht in den Himmel, so, als gäbe es, wenn es keinen Morgen mehr gäbe, aber ja, das muss man muss sich berichten, was man dagegen tun könnte.
Du hast es auch oft gesagt, Lückenpresse ist nicht so schlimm wie Lückenpresse ist schlimmer wie Lügenpresse.
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist wieder ein typischer Fall von Lückenpresse. Der deutsche Zuschauer, deutsche Leser erfährt davon nichts.
Schlimm, schlimm, wirklich. Also, tut mir sehr leid um die Menschen da unten. Ich hoffe, dass das bald besser wird. Es ist ja auch kein Regen in Sicht. Also, wenn jetzt da irgendeine beschissene Front reinkäme vom Atlantik, die erstmal ein paar Wochen lang das Ganze abregnet, dann. Aber das ist nicht in Sicht. Die haben da unten Rekordtemperaturen auch und da brennt alles wie Zunder. Nun gut, also. Das war uns wichtig, weil wieder mal eine Ausstülpung dieses ganzen EU-Wahnsinns am praktischen Beispiel zu erkennen, zum Leidwesen von vielen anderen. Hüpfen wir in die anderen Artikel rein, die diese Woche dann doch durch dich entstanden sind.
Was nicht viele waren.
Trotzdem, du hast was geschrieben, mehr wie viele andere machen, ne?
Ja, mehr übersetzt als selbst geschrieben übrigens, aber egal. Interessant war, und auch darüber muss ich noch schreiben, dringend. Das ist jetzt eine Sache, die, wo ich mich ärgere, die ist hier liegen geblieben ist, aber es ging eben nicht anders. Hast du mitgekriegt, dass die Ukraine vor ein paar Tagen im Kaspischen Meer ein iranisches Schiff angegriffen hat?
Ja, aber nicht in der Tagesschau.
Auch der Spiegel hat auch kurz berichtet, aber egal. Warum macht er das? Warum machen die Ukrainer das?
Ich habe von der Wüstenreaktion der Iraner gelesen.
Die sind sehr glücklich, ja? Aber warum macht Selenskyj das?
Erklär's mir.
Naja, musst jetzt mal überlegen. Wenn Selenskyj greift ein iranisches Schiff an. Selenskyj, was ist sein größtes Ziel seit Februar 22?
Den Krieg auszuweiten.
Irgendwie in den Krieg hat. Am liebsten die NATO. Also die NATO will nicht, am liebsten die EU, die will auch noch nicht wirklich, aber gut, das wird kommen. Aber das Schönste für Zelensky wäre doch, wenn man diesen Krieg, also Iran-Krieg und Ukraine-Krieg verbinden könnte.
Also sprich Angriff auf den Iran, Iran wehrt sich, schlägt zurück.
Das in irgendeiner Form zusammentun, weil was hat Zelensky jetzt für ein Problem? Er hat ein Riesenproblem. Zelensky hat fast keine Luftabwehr mehr. Oder vielleicht hat er auch gar keine mehr. Patriot-Raketen sind praktisch ausgegangen. Europa hat keine. Und die Amis verballern ihre im Golf und schenken sie an Israel und so.
Luftwaffe,
Selenskyj kriegt nichts mehr.
wie sieht es aus mit Flugzeugen? Gibt es da noch fliegendes Gerät?
Ja, die haben die noch. Die Flugzeuge, die Ukraine setzen ihre Flugzeuge ja nur im Hinterland an. Wahrscheinlich auch eher als Luftabwehr als alles andere. Du kannst ja mit dem Flugzeug einsetzen, um anfliegende Raketen anzugreifen.
MiG-29 oder was ist da? Ist von
Oder
den
F-16.
F-16 fliegen die, ja.
Naja, fliegen ein paar, aber die sind ja weit weg von der Front, weil an der Front werden sie abgeschossen. Die sind irgendwo im Hinterland und machen da wahrscheinlich Flugabwehr. Oder sie steigen mal auf und lassen dann einen Marschflugkörper los, wenn das mal passiert. Aber wie gesagt, also der Punkt ist, Selenskys Hoffnung ist, wenn er diese Kriege irgendwie vereint, dass er wieder in die Patriots kommt und so weiter. Er will diesen Krieg, er will irgendwie diese Kriege zusammenbringen, weil er dann hofft, dass er auch aus Amerika wieder die nötige Aufmerksamkeit bekommt.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eskalation an dieser Front passieren könnte?
Ich würde sagen null, weil Punkt 1 ist schon mal, Israel will das ja gar nicht. Weil das würde ja bedeuten, dass Israel sich eine Konkurrenz um die amerikanischen Waffen ins Boot holt. Will ja Israel nicht.
Ein
Also
Punkt, ja.
Israel wird alles tun dafür, dass diese Kriege nicht vereint werden. Und jetzt haben wir eben das Treffen gehabt in Washington. Also zwei Treffen. Zuerst war Selenskyj im Weißen Haus, knapp eine Stunde bei Trump. Hat hinterher vom tollen Treffen geredet, obwohl eigentlich nicht bekannt ist, worum es ging. Danach kam Netanyahu zu Trump, die saßen 1,5 Stunden zusammen, war auch ein ganz tolles Treffen, sagen alle. Auch hier weiß man nicht, was sie besprochen haben. Und dann sind sie alle zur Beerdigung von Graham gefahren.
Lindsey Graham, der vor kurzem verstorbene, Schrägstrich, mysteriös verstorbene Senator. Ja.
Ja, Frage, wo wir gerade bei Graham sind. Mysteriös verstorben oder auch nicht mysteriös verstorben? Was haben wir, als wir das auseinandergenommen haben hier in der Sendung? Da haben wir doch gesagt, okay,
Hängt alles davon ab, wann er in Kiew losgefahren ist, um zu berechnen, ob er in Kiew gestorben ist oder in Amerika tatsächlich.
Genau, so, wenn er in Kiew gestorben ist, bei einem russischen Angriff auf Drohnenfabriken, die er besucht hat, dann wäre es doch interessant abzuwarten, ob er wie in Amerika üblich mit offenem Sarg beerdigt wird oder nicht, weil offener Sarg, dann ist das eine schicke Leiche, die man zeigen kann. Geschlossener Sarg könnte darauf hindeuten, dass die Leiche nicht so präsentabel ist.
Also ich kann mich jetzt an kein Staatsbegräbnis erinnern, wo jemand offen drin lag. Die hatten immer die Flagge drüber. Reagan
War
oder
hier eine Flagge drüber? Weiß
Carter.
ich gar nicht.
Also ich hätte jetzt noch nie irgendeinen großen Politiker, Kennedy sowieso nicht, das war ja offensichtlich, ne, mit dem Kopfschuss damals, aber jetzt irgendwie so ein großes Staatsbegräbnis in Amerika bei einer Trauerfeier, ja, wenn so im privaten Rahmen da im Hintergrund in der Aussegnungshalle der Sarg nochmal geöffnet wird vor der Beerdigung. Ja, das kenne ich aus Filmen oder auch so, aber jetzt bei einem Staatsbegräbnis, ich verstehe den Punkt, ne, wenn er nämlich.
Ja, wie ich sage ja auch nicht, dass das ein Beweis ist.
Ja,
Ich sage nur, es
es
ist
ist
sehr
nur ein
interessant.
Hinweis drauf, ja.
Übrigens ganz nebenbei, es war gar kein Staatsbegräbnis so.
Ja, natürlich nicht Staatsbegräbnis, aber
Und er
Netanyahu war
hatte auch
da.
keine Flagge drauf.
Kennedy war da, die ganze Politprominenz war da. Das ist vielleicht kein offizielles Staatsbegräbnis, aber der Mann war 30 Jahre lang da im Senat und dem haben sie ja alle gehuldigt letztendlich, ja.
Ja, aber ich glaube, der hatte auch keine Flagge auf seinem
Ich habe ein
Sarg.
interessantes Interview gehört von Miriam Adelson. Das ist eine der größten Unterstützerinnen von Trump. Die ist die Frau oder die Witwe von Sheldon Adelson, der Trump ja auch mit hunderten Millionen unterstützt hat. Und der hat gesagt, dass Lindsey Graham schon als Junior-Senator seit 1990 von Mr. Adelson massiv unterstützt worden ist. Die haben fast täglich miteinander gesprochen. Die haben sich gegenseitig Tipps gegeben, Advice to each other. Und also es war ein Protégé der Familie Adelson. Und es gab, glaube ich, keinen, der so die deutsch, ne Quatsch, die amerikanisch-jüdische Verbindung so sehr gepusht hat wie Lindsey Graham. Also unfassbar, was für ein Einfluss der hatte da auch in der amerikanischen Politik.
Ja gut, ich meine, ist ja nichts Neues, wie stark ich sag mal, ja, nennen sie zionistisch, jüdisch oder israelisch, Lobby in den USA ist jetzt mal egal, wie wir es nennen. Die ist mächtig und wie oft haben wir das gehabt, dass es in den USA eigentlich unmöglich ist, dass jemand im Kongress oder gar Weiße Haus gewählt wird, der nicht diesen Lobbys treu ergeben ist, von denen Geld nimmt.
Also neulich ist ein YouTuber durch den Senat durchgelaufen, durch den ganzen Kongress durchgelaufen und hat an den einzelnen Büros mal gefilmt, wer eine Israel-Flagge dran hat und wer nicht. Also es waren wenige, wo keine Flagge dran war, sagen wir es mal so. Und was ist denn deine persönliche Einschätzung zu diesem Gesetz 219, Act 219er? Also sprich die Vereinigung oder die Zusammenführung der militärischen und der US-Streitkräfte, der israelischen und amerikanischen Streitkräfte
Das ist ein klassisches Lobby-Ding.
wird gerade ganz, ganz vorangetrieben. Die freien Medien in Amerika schreien Zeter und Mordio, wenn das passiert, so nach dem Motto, eigentlich ist das ein Coup, den Netanyahu gerade macht, ohne dass das irgendjemand mitkriegt. Das Ende von einem Empire. Stell dir vor, die Israelis machen ihre Politik mit dem Zugriff auf das volle Potenzial der US-Streitkräfte, quantitativ als auch qualitativ. Das ist so die Befürchtung, in diese
Ja,
Richtung geht
so
es.
dramatisch sehe ich das nicht. Der Punkt ist ein anderer. Es geht ja vor allem dabei um Beschaffungswesen und um Waffenentwicklung. Also was passieren würde, ist, dass Israel komplett und praktisch nicht mehr entfernbar ein fester Bestandteil der US-Waffenentwicklung und Beschaffung wird. Das heißt, Israel hat Zugriff auf die wichtigsten Militärgeheimnisse. Das heißt nicht, dass Israel Zugriff auf das US-Militär hat. Aber Israel wäre Teil der gesamten Entwicklungsapparate in den USA. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo Israel, ja, selbst wenn die USA dann irgendwie rumzicken, könnte Israel das Wissen nutzen und selbst Waffen entwickeln. Oder bauen auf Basis dessen, was die USA da entwickelt haben.
Denkst du nicht, dass es möglich wäre, dass israelisches Militär oder auch die Politik dann mehr Einfluss hat auf die Entsendung von Truppen letztendlich auch, dass da quasi nicht
Sehe ich
offiziell,
im Gesetz
aber
nicht.
doch ganz schön massiv Druck aufgebaut wird? Wir brauchen noch mal eine Division, bitte hier, da und da.
Sehe ich in dem Gesetz überhaupt nicht. soweit ich das kenne. Der Grund ist, soweit ich das verstanden habe, auch ein anderer. Das Problem ist, es ist inzwischen relativ klar, dass nach Trump wieder ein Demokrat die Wahlen gewinnt.
Keine Chance für die Republikaner mehr.
Ja gut, 2 Jahre ist eine lange Zeit, kann sich nochmal alles ändern, ne? Und JD Vance ist nicht doof, aber zunächst mal sieht es gerade sehr schlecht aus.
Das zeigen ja
So.
die Midterms jetzt dann.
Und jetzt sehen wir Folgendes, denn bei den Demokraten, wenn du da reinguckst in die Partei, in die Unterstützer und auch in die Parteimitglieder, hast du inzwischen eine Mehrheit, die gegen Israel ist.
Okay, aber wenn dann das vorher schon abgeschlossen ist,
Aber wenn
diese
das vereinbart ist, dann kann der neue US-Präsident, der
nichts
Demokrat
machen.
sein, ein Anti-Israeli, der kann nichts mehr ändern.
Okay, weil.
Damit wollten sich die Israelis einen Zugriff verschaffen, sichern, den sie bisher inoffiziell und irgendwie durch die Hintertür, aber eben, ne, so, die Tür kann man zumachen. Was sie machen wollen, ist, sie wollen den Stopper einbauen, dass man die Tür nicht zuschlagen kann.
Raffiniert.
Das ist das, worum es geht. Es ging darum, und darum ist wichtig, dass unter Trump sowas durchgesetzt wird, der ist ja Israel-Fan. Wenn danach ein Anti-Israeli die Macht in den USA bekommt, kriegt er Israel aus dem Apparat nicht mehr raus.
Beispiel Saskia Esten das bezeichnen würde.
Ne?
Ein Kniff.
Ein Kniff.
Das wäre ein Kniff. So hat sie bezeichnet die Politik, die die SPD macht. Nach vorne hui, nach hinten pfui, weißt du. Ja, das ist ein interessanter Punkt, was du da gerade ansprichst.
Also es ist ja nicht so, dass die Israelis in den US-Generalstab kommen und sagen, wo die Truppen hingehen. Es geht um die Entwicklung der Waffen, um das Know-how und auch um die Beschaffung, dass Israel, also die Waffen rankommen und an die Technologie kriegt.
Ja, ich glaube nicht, dass die Truppen dann von den israelischen Generälen eingesetzt werden, aber die Verteilung der Güter könnte ich mir vorstellen, der Ressourcen, dass da dann schon mehr
Das ist
in.
Beschaffungswesen noch wieder ein anderer Punkt. Es geht vor allem, also Beschaffung ist ein Stück weit drin. Israelische Firmen werden sicherlich eingebunden dann in die Produktionsketten. Ja, das heißt also, aber die produzieren es nicht alleine. Aber sie haben, wie gesagt, damit einen Riesenhebel und notfalls das Know-how. Ich meine, Israel ist ja nicht das erste Mal, dass Israel mit fremdem Know-how sich Waffen schafft. Wie war das mit der israelischen Atombombe? Ne? Französisches Know-how, deutsches Geld und dann war sie gebaut.
Und wo kam das Uran her? War das nicht aus Südafrika?
Das war Südafrika, aber Moment, ich nehme für die erste Atomwaffe, glaube ich, gar nicht mal. Will ich aber nicht lügen. Südafrika wurde ja interessant, als es um die Wasserstoffbombe geht. Ging. Weil Südafrika hatte die, hat Israel hatte die nicht, Südafrika hatte sie. Aber gut, da kann ich jetzt falsch liegen, will ich jetzt nicht beschreien, aber das ist meines, ich glaube, so war das.
Ist auf jeden Fall nicht neu, die Idee. Ja.
Ja, also so, das heißt, was Israel schon nicht zum ersten Mal gemacht hat, ist zu sagen, ich suche mir irgendwo einen Kumpel, ne, von dem hol ich mir das Know-how und dann baue ich mir die Waffe selbst, weil, wenn andere nicht wollen, dass ich sie habe. Aber was hattest du zu dem Uran? Hattest du da irgendwas Fernfestes oder auch nur eine
Ich
vage Erinnerung?
habe das in Erinnerung gehabt, dass da eben in Bezug auf Südafrika ein Vorfall war mit einem Atombombentest im Südatlantik, der dann da Schlagzeilen gemacht hat damals.
Wie gesagt, aber das war später. Die ganze Zusammenarbeit mit Südafrika. Südafrika hatte ja damals auch noch keine Atombombe. Wir reden ja von der israelischen Atombombe, reden wir 60er Jahre.
Und Südafrika dann später, oder?
Und die kamen später. Die haben die Waffe irgendwie später gehabt. Wir reden, Israel hat sich die Waffe in den 60er Jahren besorgt. Da die ganze Anlage haben sie ja gebaut, als Kennedy noch da war. Und wie gesagt, Adenauer hat es über, also Deutschland hat es finanziert. Und die Franzosen haben die Technik geliefert und das unter dem Rücken von de Gaulle. Das ist eine spannende Geschichte.
Ich glaube,
Aber
Dirk
Südafrika
Pohlmann,
kam später.
es gab einen Film von Dirk Pohlmann, als er noch bei
Sehr gut, ja,
den
ein sehr guter
Massenmedien
Film.
war.
Und lief mal bei Arte.
Und danach gab es Ärger für den Herrn Pohlmann. Ja, das weiß
Man darf sowas nicht in Deutschland, das ist
noch. Nee.
schlecht. Aber der Film wurde gezeigt, ist, glaube ich, inzwischen tief im Giftschrank verschwunden, aber auf YouTube kann man ihn noch finden.
Lass uns zurückspringen nach Washington. Anlass für das Treffen der Herrschaften Zelensky, Trump und Netanyahu war offiziell natürlich die Beerdigung von Zelensky, aber man hat es dann nicht
Von
von. Oh,
Zelensky?
Entschuldigung.
Du greifst froh
Nein,
weg.
nein, sorry, das war jetzt Lapsus lingua.
Du
Die Beerdigung
warst
von
deutscher
Lindsey
Versprecher.
Graham, Zelensky, Lindsey Graham, das war ein bisschen phonetisch ähnlich,
Ja,
aber
ja,
ich wünsche dem Herrn nicht, dass er jetzt beerdigt wird. Ich will, dass der vor Gericht kommt.
ja. Ja, klar, das ist.
Und also Zelensky, Netanyahu und Trump haben sich getroffen, tolle Bilder.
Eben nicht, das war getrennt.
Aber es gibt doch Bilder, wie
Ja,
Zelensky
bei der
mit
Beerdigung haben sie da
Netanyahu,
gesessen, aber da machst du ja nicht viel.
die waren bei der Beerdigung zusammen.
Ja, bei der Beerdigung saßen ganz viele da. Aber die Treffen waren ja nacheinander. Zuerst Zelensky im Weißen Haus, dann Netanyahu. Also das, wie gesagt, Netanyahu und Zelensky haben ja nicht die gleichen Interessen. Netanyahu will Zelensky raushalten, der will alles für sich. Und Zelensky will in die Fuß in die Tür kriegen, um wieder was abzukriegen von den Amis. Also wie auch immer, Beerdigung, da wollten wir noch drauf raus.
Ja, da wollte ich sagen, da war ein Treffen, da haben sich die alle, waren sie vor der gleichen Kamera gestanden. Darum
Ja,
geht's.
bei dem Geruchserlebnis.
Das ist jetzt was anderes, aber ich will über den körperlichen Zustand von Trump jetzt nicht spekulieren. Also, aber es gibt da gewisse Hinweise,
Ihm so gut nicht mehr geht, ja.
olfaktorischer Art, mehr sage ich jetzt nicht. Jetzt gibt es eben Infos, die du hast. Was wissen wir denn jetzt offiziell? Was wurde denn da
Ja, nichts.
besprochen?
Habe ich ja schon eben durchgekaut alles. Da gibt es im Grunde nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, sie kamen nacheinander. Es wurde von allen Seiten immer gesagt, war ein ganz tolles Treffen. Selenskyj war ganz begeistert vom Treffen. Netanyahu war begeistert von seinem Treffen. Und Trump sagte auch, weil es war alles positiv und produktiv, aber wir wissen nicht, was sie besprochen haben. Letztendlich wissen wir nichts. Also Zelensky hat nochmal behauptet, da wäre wieder irgendwas über Patriots besprochen worden. Aber das mit den Patriots verstehe ich überhaupt nicht. Also die Ukraine, Trump hat ja gesagt, er könnte sich vorstellen, dass die Ukraine die Patriots in Lizenz produziert. Nun sind alle Experten der Meinung, dass das 2, 3, 4 Jahre dauert, eine Patriot-Produktion anzuwerfen. Das ist ein komplexes Waffensystem.
Auf ukrainischem Grund produzieren.
Ja, natürlich nicht. Wenn die Ukraine jetzt die Lizenz kriegt, dann würde eine ukrainische Firma die irgendwo produzieren, aber nicht in der Ukraine, wo die Russen drauf schießen können, sondern ich glaube, die New York Times oder was war das, hat auch schon gemeldet, oder Wall Street Journal. Die Produktion wäre wohl in Deutschland, südlich irgendwo in der Nähe von München. Da ist sie angedacht. Nur, ja, wann das mal irgendwann Realität wird, ist die andere Frage. So schnell geht das alles nicht. Aber,
Veto,
ja.
ich wohne südlich in der Nähe von München. Das
Das tut mir leid für
ist
dich.
nicht mit mir abgesprochen, ja.
Wird dann Bürgerinitiative, los, gib Gas.
Also hier bitte.
Also, wie gesagt, das ist, sind alles so Meldungen aus den USA. Also, das wird wohl kommen, aber letztendlich wird es wahrscheinlich in Deutschland passieren, und wahrscheinlich haben deutsche Firmen auch dann die Finger drauf. Also die Deutschen würden ja auch gerne Patriots produzieren. Mal gucken. Aber wie gesagt, wenn das nicht im Geheimen schon vor 2 Jahren vorbereitet wurde und erst jetzt in die Öffentlichkeit kommt, dann dauert das noch sehr lange, bis das mal irgendwann wirklich Wirklichkeit wird.
Noch mehr Gründe, um die Russen sauer zu machen.
Gut.
Gedankennotiz. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir uns einen Notizzettel machen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir den Artikel jetzt gleich nehmen oder dann nachher.
Nee,
Das
mach
war
das Thema
nämlich
jetzt.
auch was sehr Aktuelles. Also
Ja, mach's.
Meldung vom Donnerstagmittag um 14 Uhr. Ist in Polen eine russische Rakete abgestürzt. Ein Flugobjekt ist während russischer Angriffe auf die Ukraine in Polen abgestürzt. Der Absturzort liegt südlich von Lublin. Regierung in Warschau geht inzwischen von einem russischen Marschflugkörper aus. Und
Inzwischen ist gut.
wenn wir die gesamten Artikel anschauen, die es diesbezüglich gibt, dann haben wir da eine ganze Menge. Spiegel, Luftalarm an der Grenze. Tagesspiegel, NATO hat Abwehr aktiviert, NTV, Ukraine-Krieg im Live-Ticker, Polen niedergegangene Rakete und, und. Also, das ist gerade Nachricht des Tages. Ich sehe hier auch den Rütte schon wieder vor 33 Minuten. Was hat der zu sagen? Was sagt er hier? Russische Rakete, Polens Luftraum. Ja, ist ja gut. Russische Rakete stürzt ab. Also, wird gerade hochgespielt, das Thema.
Tja, war es eine russische, ne? Ist die Frage. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber natürlich kann es auch passieren. Also wir hatten jetzt genug Vorfälle in den letzten Jahren, wo in Polen irgendwas war. Also sie schreien ja immer russisch. Und wenn sich dahinter herausstellt, es war nicht russisch, dann wird das nicht mehr gemeldet. Also das heißt, es ist immer automatisch erstmal russisch, wenn es passiert. Und wenn sie dann später rauskriegen, die war gar nicht, dann gibt es da keine Schlagzeilen. Warten wir es mal ab. Also
Ist zu frisch. Wir sind jetzt gerade 4 Stunden
es
nach
ist
diesem
ganz frisch,
Start,
man
ja.
muss abwarten. Also der Punkt ist aber, der Tusk hat auch wieder ganz frisch gerade eben noch gesagt, ja, also, aber das Ziel der Rakete war nicht Polen. Das weiß er schon.
Okay,
So.
das klingt ja schon so nach Motto, naja, ist nicht so
Ja, ein
schlimm.
bisschen wieder runterspielen, ne? So. Ja. Aber wie gesagt, ich habe auf die Landkarte geguckt. Ich kann es mir noch nicht ganz erklären, was da jetzt runtergekommen ist. Eine Rakete ist irgendwie merkwürdig. Vielleicht war es wirklich ein Fehlschuss, ob es die Ukrainer waren oder die Russen. Wird sich dann irgendwann vielleicht noch finden. Wissen wir nicht. Es sind ja auch schon ukrainische S-300 Flugabwehrraketen falsch abgebogen und in Polen gelandet. Gab es ja auch schon. Also weiß man alles nicht. So, aber der Punkt ist, aber das passt von der Landkarte nicht zusammen. Mein erster Gedanke war, es hätte auch eine ukrainische Drohne sein können, eine von denen, die aus der Ukraine übers Baltikum nach Petersburg fliegen. Nur wenn ich auf die Karte gucke, sieht mir das fast ein bisschen zu südlich aus. Wäre schon ein recht großer Umweg, so zu fliegen. Also vermute ich das eher nicht. Aber wie gesagt, wir wissen noch nichts. Es ist einfach so, wir wissen nichts und wenn wir nichts wissen, ja, können wir viel dummes Zeug reden. Findet sich später.
Tatsache ist aber, dass aus solchen Situationen dann eben Eskalationen hervorgehen. Das wäre nicht das erste Mal, dass ein Krieg ausbricht wegen irgendeiner Geschichte, die relativ harmlos war, aber dann eben hochgespielt worden ist, weil es den einzelnen Parteien dann eben in den Kram gepasst hat. Ich sage nur Golf von Tonkin, das dann im Nachhinein ja dann auch ganz anders aufgeklärt worden ist. Oder. Es gab genügend solcher Dinge.
Golf von Tonkin war ja noch was anderes. Das war ja nicht irgendwie ein Vorfall, das war so ausgedacht, das war völlig erfunden.
War ja noch sozusagen
Genau, das ist ja
ein
noch eine
Radarecho,
Nummer härter.
ja, False Flag, aber in einer Zeit dieser massiven, wie sagt man, verbalen Aufrüstung erleben wir, anders gesagt, es ist ja genau das, was die EU eigentlich möchte, dass da letztendlich weiter es zu einer Eskalation kommt. Die Gründe haben wir auch schon x-mal besprochen jetzt, um eben vom eigenen Versagen abzulenken. Und seit Wochen und Monaten besprechen wir ja eigentlich nur, dass diese ganze Eskalationsstufe ständig höher geht.
Ja,
Also.
also wie gesagt, das passiert auch weiterhin. Also wir haben ja weiterhin die Angriffe der Ukraine. Also es sind ja keine ukrainischen. Nochmal, das muss man auch wirklich mal deutlich sagen. Es sind keine ukrainischen Angriffe auf Russland. Das sind europäische. Die Raketen und Drohnen werden in Europa produziert, von Europa finanziert und die Zieldaten kommen auch noch aus Europa oder aus dem Westen generell. Ukrainisch ist daran eigentlich nichts mehr. Das muss man einfach auch so deutlich sagen. Also das heißt, Europa schießt schon lange auf Russland. Und teilweise ja auch direkt, wenn die Dinger durch den Luftraum nach Petersburg fliegen.
Wie heißt der Politiker, den der Roger Köppel interviewt hat, schon ein paar Mal jetzt? Ein ziemlicher Heißsporn.
Welchen meinst du, Karaganov?
Ich glaube ja, wo sie sich so gestritten haben vor einigen Wochen, wo das Video auch
Ach,
so viel.
Solowjow.
Solowjow heißt er, ja. Ich glaube, er war es, der gesagt hat, wie viele russische Raketen sind bisher in Europa eingeschlagen? Die Antwort ist null. Wie viele europäische Raketen sind bisher in Russland eingeschlagen? Die Antwort ist wahrscheinlich Tausende. Und daraus hin dann der Gedanke abgeleitet, es ist eigentlich nur folgerichtig, bis irgendwann die erste russische Rakete absichtlich in der EU einschlägt.
Ich warne davor seit Mai oder April. Ich hatte es eigentlich erwartet, dass es dann losgeht. Es ist nicht passiert. Ich lag falsch, was den Zeitpunkt angeht. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass es passieren wird. Weil, wie gesagt, wie lange soll Russland zugucken? In den letzten Monaten haben sie die Europäer im Grunde die russische Erdölindustrie zur Hälfte weggeschossen. Sie fangen jetzt an, das wird noch kaum gemeldet, aber sie fangen jetzt schon an, Heizwerke zu beschießen. Also jetzt geht es wahrscheinlich an Heizung und Stromversorgung in Russland. Und wie lange sollen die Russen dann tatenlos zugucken? Wann kommt der Moment, wo die Russen sagen, jetzt ziehe ich zurück?
Um genau das zu tun, was sie sich erhoffen, Russland greift an und dann ist
Ja, aber nur
genau.
der Punkt ist nochmal, wir dürfen es nicht vergessen. Du bist natürlich, und wie die meisten Zuschauer, lebst du in Deutschland und dann wisst ihr, bei uns kommt gleich die große Medienkampagne gegen Russland. Sie wird außerhalb Europas nicht funktionieren. Die ganze Welt sieht, was da passiert. Es wird bei euch wird verheimlicht, dass es europäische Raketen sind. In der EU gebaut, von der EU bezahlt und so weiter. Es ist europäisch. Benutzen europäischen Luftraum. Es ist ein europäischer Angriff auf Russland. Wird bei euch komplett verheimlicht. Und deshalb wird bei euch auch die Medienkampagne, oh, guck mal, wir haben doch immer gesagt, die Russen sind aggressiv, wird bei euch funktionieren.
Hat der 22 schon funktioniert?
Ja, und wird diesmal noch besser funktionieren. Aber eben nicht im globalen Süden. Der globale Süden sieht seit einem halben Jahr, dass Europa auf Russland schießt und dass Russland immer noch versucht zu deeskalieren. Auf wessen Seite wird der globale Süden sein, wenn die Eskalation wirklich kommt?
Natürlich ganz klar auf russischer Seite. Es bringt aber nichts, wenn dann Europa trotzdem im Krieg untergeht, ne?
Nee, das ist schade, aber wie gesagt, Es ist bitter. Aber die in der EU, entweder sind es Selbstmörder oder der Karaganow, der russische Falke, hat recht, wenn er sagt, die haben vergessen, was Krieg ist. Die glauben, es betrifft sie nicht, wenn es losgeht. Und ich habe es oft genug erzählt, der Ton in Russland wird rauer von den ganzen Experten. Also auch mal jetzt gegen Europa zurückzuschießen. Jetzt haben wir folgende Situation. Am 20. September sind in Russland nochmal Duma-Wahlen. Da wird die Regierung versuchen, vorher nichts zu machen.
Kannst du es kurz einordnen? Welche Signifikanz haben die Duma-Wahlen? Was
Du
bedeutet
kannst,
es?
das ist das Parlament.
Also das Parlament wird neu gewählt, ja.
Wie bei euch Bundestag. So neben Präsidentschaftswahlen das Wichtigste, was Russland hat. So. Die Wahlen wollen sie noch ruhig hinter sich bringen. Wobei das sehr interessant wird. Also, die Diskussionen hier in Russland sind sehr interessant, weil also auf einer Seite hast du die Leute, die sagen, ja, wenn du jetzt vor der Wahl anfängst, auf Europa zu schießen, den Krieg mit Europa heiß zu machen und vielleicht sogar Mobilisierung, oh, das gibt ja eine Welle gegen die russische Regierung, schlecht für die Wahlen. Wäre nicht populär. Ne? Aber, so. Aber andererseits ist es für die russische Regierung für die Wahlen auch schlecht, wenn sie die ganze Zeit die Füße stillhält und wenn das ganze Land sagt, verdammt nochmal, wie lange wollen wir uns das noch angucken?
Also eine Zwickmühle. Schlagen wir zu früh zu, kommt ein Rückläufer, Scheiße, warum habt ihr den Krieg angefangen? Schlagen wir zu spät zu, warum habt ihr euch das gefallen lassen?
Ja, und da hast du natürlich auch in Russland, wie gesagt, muss mal wirklich Umfragen suchen, wie da die Verteilung ist. Aber du hast natürlich auch in Russland immer noch den einen oder anderen, der jetzt, ja, ne, nicht gut findet, was da läuft. Auch die russische Regierung kritisiert. Wir haben ja irgendwie 20% oder so, da gehabt, immer stabil, 20, 15, 20%. Ist ganz schwer zu sagen. Ist ganz schwer zu sagen. Aber es ist, wie gesagt, ich habe das hier erlebt. Freunde von mir, Petersburg, die wohnen außerhalb, was ich, 50 Kilometer außerhalb der Stadt, die haben mir gezeigt, wie über ihrem Haus die filmen, die ukrainischen Drohnen, die lang fliegen. Die haben das auf Handy. Die fliegen über deren Grundstück.
Welche Größe, von was sprechen wir hier? Die mit den
Ja, das sind die
Tragflächen,
Flugzeuge, die
die mit den Tragflächen.
AN-196. AN-196.
Mit 10 bis 20 Kilo Sprengstoff oder so.
Nee, der hat mehr. Also gut, das ist eben die Frage.
Ich frage nur deswegen nicht die Quadrocopter, die quasi nur so eine
Nein,
geringe Reichweite haben,
gib doch mal
sondern.
ein. Ich habe gesagt, A100, gib mal ein. Antonov 196, gib es mal ein. Dann hast du ein Bild, dann
196
hast du Informationen.
Drohne. Das ist die da hier. Aha, okay, da kommen wir dann. Größe ungefähr 4-5 Meter, oder? 3-4 Meter, je nachdem. Ah ja, okay.
Also schon, ja, doch, schon groß. So, das Problem ist, wie gesagt, Sprengkopf von bis, das können auch 70 Kilo sein, dann hat sie, wie gesagt, nicht die Reichweite. Das ist ja die Streitfrage. Diese Drohne kann 2000 Kilometer weit fliegen. Leer. Das heißt, wenn sie aus der Ukraine nach Petersburg fliegt, sind das fast 2000 Kilometer, da kann sie eigentlich nicht viel tragen.
Range 1000 bis 2000 habe ich hier gefunden.
Ja, genau, das ist so, je nach Kopf, so.
50 bis 75 Kilogramm. Oh, das ist ein ganz schöner Bums. Ja.
Ja, aber wie soll das gehen, wenn sie von der Ukraine bis Petersburg fliegt, der fast 2000 Kilometer geflogen ist? Mit Sprengkopf schafft sie es nicht. Das ist 2000 Kilometer leer geflogen. Deshalb sind die Experten inzwischen auch ganz mathematisch sicher, dass die aus dem Baltikum abstarten, weil die aus der Ukraine kommen, gar keinen Sprengstoff nach Petersburg tragen können.
Weil das Gewicht für den Treibstoff draufgehen würde.
Ja, weil das, ne, ent oder weder. Also du kannst ja auch nicht für den Treibstoff, aber das Problem ist, wenn das Flugobjekt schwerer ist, verbraucht es mehr Treibstoff, um zu fliegen. Das heißt, wenn du diesen Sprengkopf ranhängst, dann ist die Reichweite nicht mehr die maximale 2000er, sondern weniger. Weil das Gewicht eben auch, ne, wie im Auto, wenn es schwer beladen ist, mehr Spritverbrauch. Flugzeug auch, wenn es fliegt und schwer beladen ist, mehr Spritverbrauch. So, und deshalb eben, die Dinger kommen aus dem Baltikum. Und die Russen tun so, als wenn sie es nicht sehen. Also die Europäer schießen schon. Und das sieht der globale Süden.
Dann geh mal kurz in deine Glaskugel und schau auf den Tag oder die Tage nach der Duma-Wahl im September.
Ja, weiß ich nicht.
Guck doch mal rein.
Du, ich kann dir nur sagen, was besprochen wird, und alles wartet jetzt darauf, dass was dann im Oktober und November passiert. Keine Ahnung. Aber ich vermute, die Russen werden zurückschlagen. Aber das vermute ich schon lange, und ich kann natürlich auch wieder falsch liegen. Es wird irgendwann passieren müssen. Aber beim Zeitpunkt kann ich mich auch weiterhin irren. Und dann wachen wir irgendwann auf und es passiert.
Ich komme auch vor wie in einer Zeitschleife, weil wir das seit Monaten immer und immer wieder haben, das Thema, ja. Aber es ist Fakt, wenn wir nämlich sehen, mit was für Maßnahmen die NATO das schon vorbereitet, hier gibt es schon Planungen für die Nachschubwege im Fall der Fälle,
Ja, da muss ich mal generell einen Artikel drüber machen, ja. Also das ist auch eine Übersetzung, die fand ich deshalb interessant, weil es um Nachschub für Treibstoff geht. Es geht im Artikel, geht es um die Pipeline-Netze, die die NATO im Kalten Krieg gebaut hat, für den Krieg gegen die Sowjetunion, und diese noch nicht wirklich, wirklich durchgezogen hat nach Osten. Und im Kriegsfalle müsste die NATO ja ihre Panzer und Flugzeuge an der Front auch irgendwie mit Sprit versorgen. So, darum geht es in dem Artikel sehr ausführlich, um diese Pipelines, die da liegen und nicht liegen. Und es geht eben auch um die Frage, also die Europäer investieren, das kannst du da in dem Artikel eben sehen. In Europa wird gerade sehr viel Geld, ne, wie gesagt, nochmal, wir dürfen nicht vergessen, kriegswichtige Infrastruktur, ne, 5% Rüstungsausgaben, also 5% vom BIP Rüstungsaufgaben, sagt die NATO. 3,5 direkt für Waffen, 1,5 für kriegswichtige Infrastruktur. Und da kommen wir zu solchen Sachen wie den Pipelines. Wenn die nämlich erstens nach Osten weitergezogen werden müssen und dann zweitens, die müssen tiefer gelegt werden. Die waren alle relativ dicht unter der Oberfläche und können dann, also Erdoberfläche verlegt, und werden mit den heutigen Waffen, Präzisionswaffen und so weiter, ein leichtes Ziel. Das heißt, die müssen tiefer gebuddelt werden, wenn sie durchhalten sollen. Das geht um richtig Geld. Und auch in Deutschland wird zum Beispiel, ne, Pipelines werden jetzt durch Deutschland, Tschechei und nach Litauen gelegt, damit die deutsche Panzerbrigade dort verlegt werden kann. Da legen die Treibstoffpipelines.
Was für eine Tiefe sprechen wir hier? 2 Meter, 15 Meter?
Ich weiß nicht, da bin ich kein Experte. Das ist eine Übersetzung. Also ich fand es sehr interessant. Man kann das alles nachprüfen, was hier steht. Das ist schon alles
Lass
richtig.
uns kurz mal denken, was das sein könnte, weil wenn ich mit Luftraumüberwachung, Satellitenüberwachung weiß, in welcher Linie diese Pipelines verlegt worden sind, dann ist es ja ein leichtes, da auch eine Rakete drauf zu hauen, die dann eben auch bis in 10 Meter Tiefe runtergeht. Und es ist wohl ein
Ja.
Unterschied, wenn du einen Bagger hast, der eben einen 2 Meter Graben aushebt und das Ding reinlegt und zumacht, oder eine
Nee,
Grube
die
buddelt.
werden tiefer als zwei, klar.
Aber, und dann ist halt das Bauvorhaben dementsprechend auch größer, weil wenn ich so eine Pipeline, was mag die dick sein, jetzt nicht wie Nord Stream, aber die hat schon Durchmesser, ne, dass da was durchgeht, dann musst du da auch dementsprechend Baumaßnahmen machen. Aufwendiger, teurer, länger. Aber mit den heutigen Waffen kannst du das doch alles platt machen eigentlich.
Ja, gut, klar, aber es wird schon schwieriger, wenn das, nee, du kannst erstmal alles platt machen, aber die Frage ist ja, lohnt es sich jetzt eine super schwere, bunkerbrechende Bombe einzusetzen, um ein Loch im Boden zu sprengen, wo die hinterher nach 2 Tagen die Pipeline wieder geflickt haben?
Das ist nicht
Ja,
gesagt.
also das Problem ist, das bringt natürlich nur dann was, wenn die Dinger, weiß ich, ne, 2 Meter unter Boden verlegt werden können und die Russen mit einer einfachen Drohne ne, jeden Tag irgendwo auf die Pipeline schießen.
Okay, ja, dann.
Aber eine dicke, fette, panzerbrechende Rakete, ich meine,
Teuer.
das nicht, eine Pipeline zu beschießen, ja, Reparatur dauert dann 3 Tage, 4 Tage, keine Ahnung.
Aber je öfter das passiert, so wie es die Ukraine in Russland jetzt machen, dann umso effektiver halt, ja.
Ja, und jetzt genau, da kommt der nächste Punkt dazu, das darfst du auch nicht vergessen. Machen wir jetzt mal ganz objektiv so, die Europäer wollen Krieg mit Russland. Was wäre sinnvoll? Sinnvoll wäre, wenn sie den russischen Treibstoffnachschub stoppen. Ja, glaubst du denn, dass die russische Armee von dem ganzen Beschuss der russischen Raffinerien nicht betroffen ist?
Logisch.
Könnte es auch sein, oder könnte es zumindest sein, dass die Russen es so sehen, dass die Europäer auch hier Kriegsvorbereitung machen, indem sie Russland schon jetzt, sag ich mal, seine Nachschubwege wegbomben und sagen, wie wahnsinnig, weil die Ukraine, wir können nichts dafür. Aber hilft uns, wenn wir irgendwann die Eskalation wollen. Darum nochmal, die Frage ist, wie lange soll Russland sich das angucken? Auch angesichts, es geht nicht nur darum, dass Russland sich selbst dann schützen muss, Es geht ja um die Frage, die Europäer rüsten gleichzeitig auf, die rüsten auf wie bekloppt, ziehen immer mehr Truppen ins Baltikum, an die Ostflanke, bauen Infrastruktur ohne Ende, Brücken neu, Pipelines neu, alles neu für den Krieg gegen Russland. Also das heißt, wie lange sollen die Russen zugucken, wie sie geschwächt werden und Europa sich weiter auf den Krieg vorbereitet? Und darum bin ich der Meinung, auch wenn ich mit meinen Zeitplänen, also mit Zeitpunkt liegt man meistens falsch, aber nicht kein Insiderwissen hat. Aber die Tendenz, ich bin immer noch der Meinung, sie stimmt. Ich bin immer noch der Meinung, die Tendenz stimmt, es wird diesen Krieg geben, wenn die Europäer nicht zurückrudern.
Jetzt nochmal schönen Urlaub machen, was meinst? 4 Wochen
Ja, hat
Fidschi,
Lust so.
irgendwie sowas.
Ja, wo wollen wir hin?
Fidschi. Ich habe eine Insel,
Fiji.
ja,
Nee, du willst ja
Brando.
nicht fliegen.
Google mal bei YouTube und The Brando, die Insel, die Marlon Brando damals entdeckt hat, als er The Bounty gedreht hat. Da gibt es ein Atoll, das hat er gekauft und dann, da sind jetzt seine Söhne, er hat ja 11 Kinder, haben das übernommen. Das ist auch so ein Bio-Atoll, wo alles auf super nachhaltig mit Solar und Umwelt. Also ich habe noch nie so einen schönen Ort gesehen wie The Brando. Französisch-Polynesien ist das, glaube ich. Da könnte ich es mir vorstellen und von da aus dann den letzten großen Sonnenuntergang anschauen.
The Brando, ich gucke mal nach, gibt es
Ja,
das
es ist
echt?
unfassbar. Da gibt es ein paar so YouTube-Kanäle, die haben so Luxus-Resorts, Werbevideos und da gibt es eines, wo dann auch alles, die Häuser da und der Strand und du denkst wirklich so, also auf immer ist da nichts. Ein Tauchlehrer von mir hat mal gesagt, er war 10 Jahre auf den Malediven, da kriegst du einen Sandkoller irgendwann, dann willst du nur noch eine bayerische Weißwurst und Zugspitze sehen danach. Aber so ein paar Tage zum Weltuntergang hin, könnte ich mir vorstellen, auf The
Aber
Brando.
nach Weltraum kannst du nicht mehr zurück. Das ist auch
Ja,
doof.
dann ist auch wurscht, weißt du. Bis dann da der ganze Scheiß angespült wird, dann bin ich da im Pazifik und schlürfe ein paar Kokosnüsse. Naja, soweit ist es ja noch nicht. Aber ganz ehrlich, dieser Sarkasmus, der da kommt, soweit ist es nicht weg, ne?
Es ist, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall, wird immer wahrscheinlicher. Ja, the Brando sieht ganz gut aus. Aber gut, da muss man fliegen, Robert. Du willst ja aber nicht fliegen.
Ich würde mit dem Boot fahren. Aber Boot fahren habe ich. Boot ist auch nicht so gut, weil seekrank und so, ja. Also,
Also, du, da wirst du aber lang unterwegs, du, von Deutschland aus.
man muss da, ach, das ist eine ewige Strecke. Du fliegst da erstmal nach, in welche Richtung du auch immer
Ja,
kommst.
fliegen willst du doch nicht.
Nein, nicht unbedingt. Hab ich
Gut,
genug
dann habe ich jetzt die einzig gangbare Idee, wie du da hinkommst.
mit dem
Ja, du fährst
Wohnwagen.
erstmal mit dem Auto nach Russland,
Mit dem
dann fahren wir
Wohnwagen.
zusammen durch ganz Russland durch nach Wladiwostok
Von da aus mit dem
und da
Ruderboot.
aus mit dem Boot. Das ist der kürzeste Weg mit dem Boot.
Eigentlich, ja.
Kriege ich dich jetzt so endlich mal nach Russland wieder nicht, Scheiße.
Thomas, glaub mir, wenn das alles irgendwie, wenn plötzlich der deutsche Bundeskanzler oder die deutsche Bundeskanzlerin und Putin einen Friedens- und Kooperationsvertrag unterzeichnen und die deutsche Wirtschaft und die russische Wirtschaft zusammenkommen und die EU ein Relikt der Geschichte ist, dann machen wir Lagerfeuer von mir aus in Kaliningrad, in Russland, in Tatsch egal wo. Dann glaub mir, dann komme ich freiwillig. Ja. Dann
Ja, dann
fahre ich mit
musst du
dem
wieder
Fahrrad
fliegen.
dahin.
Dann
Oh. Wenn es sein, wenn das das beschleunigen könnte, dann würde ich es mit dem Fahrrad machen. Glaub mir.
Ja.
Aber in dieser Zeit leben wir noch nicht. Träumen
Nein.
davon können wir.
Ja.
Lass uns nochmal weitergucken, was du hast. Du hast ja so endlos viele Artikel diese Woche, dass wir durchkommen auch. Ja.
Ja.
Es geht um den Internationalen Strafgerichtshof in diesem Artikel. Und dabei, dass ein Skandal um den Chefankläger jetzt da plötzlich alle die Karten neu mischt. Was ist da passiert? Klär uns da bitte mal auf.
Hast du die Geschichte nicht mitbekommen? Kam auch in deutschen Medien zum Teil. Also der Chefankläger Kahn, ein Brite, soll ja irgendwie sexuelle Belästigung gemacht haben im Hof und wurde dann zuerst irgendwie suspendiert oder was, also beurlaubt. Und jetzt wurde er endgültig rausgeschmissen, weil er angeblich da irgendwie sich sexuell unkorrekt verhalten hat. Aber das Problem ist, dass diese ganze Geschichte eben zeigt, der Internationale Strafgerichtshof, vielleicht müssen wir das auch wieder erklären, der ist ja zunächst einmal kein, nicht wie wir jetzt denken würden, ein UNO, ein Instrument des Völkerrechts, sondern das ist eine Privatveranstaltung der Staaten, die sich im römischen Statut zusammengeschlossen haben. Ist nicht Völkerrecht. Also der machen, wer da mitmacht, macht da freiwillig mit. Und leider haben sich da, haben sich viele Staaten damals überreden lassen. Und da hat sich sehr schnell gezeigt, dass dieser Gerichtshof im Grunde nichts mit Rechtsprechung zu tun hat, sondern ein Instrument des Westens ist, um vor allem in Afrika die Länder zu kontrollieren. Also fast alle Strafverfahren, die der Internationale Strafgerichtshof hatte,
Mann in Afrika.
betrafen irgendwelche Afrikaner. Ja, Kriegsverbrechen der Briten und Amerikaner in Afghanistan, Irak
Fehlanzeige.
hat der Gerichtshof nicht angefasst. Und wie politisch das Instrument ist, hat der Haftbefehl gegen Putin gezeigt, weil den durfte der Gerichtshof gar nicht ausstellen. Wie gesagt, er ist nur zuständig für die Länder, die beigetreten sind, dem römischen Statut. Russland ist nicht beigetreten. Und zu dem Zeitpunkt, als die Ukraine, also als sie den Haftbefehl gegen Putin ausgeschrieben haben, war die Ukraine auch nicht dabei. Die ist dann später beigetreten, aber mit der Einschränkung, sie ist nur, tritt nur bei, wenn der Strafgerichtshof ukrainische Kriegsverbrechen nicht verfolgt.
Praktisch.
Ja, also im Grunde ist sie immer noch nicht beigetreten. Aber egal. Also das heißt, daran konnte man sehen, wie politisch dieser ganze Strafgerichtshof ist. Ich kann noch mal daran erinnern, weil wir ja sonst nichts vorhaben heute. Ich will mal ganz kurz erinnern an die Chronologie, wie der Haftbefehl gegen Putin entstanden ist. Also ein Jahr nach der Eskalation in der Ukraine, Februar 23, hat man dann im Gerichtshof angefangen, so einen Haftbefehl gegen Putin basteln zu wollen. Und es wurde eine Richterin ausgetauscht, nee, ein Richter ausgetauscht, der nicht ganz so pro-westlich war, ausgetauscht gegen, also es war ein Richter aus Kongo, wurde ausgetauscht gegen einen aus Costa Rica, der aber brav in Oxford studiert hatte, also westlich geprägt. Womit dann die entsprechende Mehrheit im Gerichtshof da war. Und dann hat der Ankläger Kahn, der jetzt rausgeschmissen wurde wegen sexueller Belästigung, der hat einen Bruder. Und am gleichen Tag, an dem die Richter im Gerichtshof ausgetauscht wurden, wurde der Bruder von dem Herrn Kahn freigelassen. Der war nämlich wegen Pädophilie in Großbritannien eingesperrt.
Ach was.
Verurteilt und eingesperrt. Wurde vorzeitig aus der Haft entlassen, genau an dem Tag, als sie die Richter ausgetauscht hatten. Also. Und dann ging es ganz schnell. Das war der 21. Februar. Einen Tag später, 22. Februar 2023, hat Kahn sofort die Eingabe geschickt, Haftbefehl gegen Putin zu beantragen. Ein Schelm, wer dann Verbindung sieht.
Also sein Bruder, der wegen Pädophilie im Knast saß, wird plötzlich freigelassen und
Von den Briten?
unmittelbar danach gibt es dann die Anzeige gegen Putin.
Also die Eingabe für die Beantragung eines Haftbefehls. So. Und zwar auch eben, ne, wie gesagt, auch nachdem sie erst im Gericht die nötige Organisation durch eine Umstrukturierung der Richtersessel organisiert hatten.
Was sicher nur
So.
Zufall.
Daraufhin sagt London, ja, wir machen jetzt eine Geberkonferenz, der arme Gerichtshof ist ja unterfinanziert. Am 20. März findet diese Geberkonferenz statt und dann, und da gibt es dann Millionen für den Gerichtshof. Aber nur, wenn bis dahin auch der Haftbefehl gegen Putin raus ist.
Alles nur
Oder offen
Zufall.
gesagt.
Alles nur Zufall.
Ja, am 17. März, also 3, 4 Tage vor dieser Geberkonferenz, also 4 Tage nach der Ankündigung, dass es diese Konferenz geben wird und der Bedingung und 3 Tage bevor sie stattfindet, hat dann der Gerichtshof plötzlich den Haftbefehl gegen Putin ausgestellt. Danach kam die Konferenz und das Geld ist geflossen. So. Und das ist, ne, also wie gesagt, das ist eine rein politische Veranstaltung, dieser Internationale Strafgerichtshof. Und dann wurde es eben richtig interessant, dann hat weil der globale Süden Druck gemacht hat, das kann er nicht angehen, ne, gegen Putin habt ihr einen Haftbefehl gemacht, wegen eigentlich nichts, wenn man da reinguckt, konstruiert und ihr seid gar nicht zuständig, aber macht einen Haftbefehl. Für Israel seid ihr zuständig. Israel hat zwar nicht unterschrieben, aber Gaza, Palästina, die sind Mitglied im Römerstatut. Und von daher, für den Gazakrieg war der zuständig, der Gerichtshof. Und die haben weggeguckt. Da haben die Länder des globalen Südens wohl angefangen zu sagen, ja, pass mal auf, können wir austreten. Das Ding ist ja wertlos. Und dann hat dieser Gerichtshof den Haftbefehl gegen Netanyahu ausgesprochen. Und das war dieser Chefanleger Kahn. Und danach wurde gesagt, der Typ hatte aber seine Büromitarbeiter an Hintern gefasst. Sexuelle Belästigung. Also man kann mal vermuten, dass das eine gewisse Strafaktion aus Israel ist. Oder den USA. Die USA haben ja dann angefangen, gegen die Richter des Gerichtshofs und auch gegen die Ankläger Sanktionen zu verhängen. Kontensperrungen und so. Weil ihnen das auch nicht gefällt. Die USA wollen nicht, dass Israel angeklagt wird. Das ist ja nicht im US-Interesse. Also so, das ist dieser Gerichtshof. Und der, wie gesagt, hat jetzt ein Problem. Es gibt jetzt wohl erste Länder, die austreten wollen, wieder weitere, weil das Ding, der ist einfach lächerlich. Es ist so offensichtlich, was es tatsächlich ist, und es gibt immer weniger Länder, die sich dann auch bereit erklären, sich dem zu unterwerfen. Also in dem Artikel wird genannt, es werden Länder genannt, es sind bisher noch wenige, kann man an der Hand abzählen, aber es gibt jetzt vor dem Hintergrund der Ereignisse wieder mehr Länder, die austreten wollen, und vor allem darfst du ja eins nicht vergessen. Da stellt sich dieser internationale Strafgerichtshof hin und sagt, wir sind der Nabel der Welt, wir sind die moralische Instanz ganz oben. Aber sie kriegen es nicht mehr hin, bei sich zu Hause für Ordnung zu sorgen, wenn der Chefankläger seine Mitarbeiterin sexuell belästigt. Weil das Ding ist diskreditiert.
Bei diesen Themen ist es immer schwierig, als Deutscher da adäquate Aussagen zu machen, weil
Warum?
immer wenn es um Israel geht, kannst du dir gleich ein Fadenkreuz auf die Stirn malen. Da.
Ja gut, ich meine, es geht ja hier generell nicht um Israel, es geht ja um den Westen generell. Es geht um den Westen. Israel ist ja hier nur sag ich mal, das Symptom. Es ging ja von Anfang an Nullerjahre mit den ganzen afrikanischen Dingen. Gleichzeitig, werden sie irgendwelche afrikanischen Leute wegen irgendwas da angeklagt haben, sind sämtliche Anklagen gegen Briten und Amerikaner weggewischt worden. Das haben nicht stattgefunden. Es gab ja genug solche Verfahren, die gefordert wurden, gab es alle nicht. Also diese Doppelmoral ist schon lange sichtbar. Und dass es jetzt ausgerechnet die Geschichte war, dass der Westen einerseits Putin ganz böse, aber Netanyahu ganz toll findet. Und dass das also jetzt einfach zu zynische Doppelmoral ist. Ja gut, ich meine, das ist dann so, aber das ist ja keine Frage von Israel, das ist eine Frage der westlichen Werte. Warum ist der eine Krieg gut und der andere böse? Und vor allem böse ist der Krieg, bei dem weniger Zivilisten sterben. Merkwürdig.
Ich habe heute was gelesen, dass der New Yorker Bürgermeister
Ja.
namens
Problem ist.
Mamdani den Netanyahu nicht unbedingt so gern hat und gesagt hat, wenn der nach New York kommt, da gibt es einen Haftbefehl, dann führen wir den aus.
Ja gut, und das kann er nicht. Also das ist Geblabel. Also erstens,
Daraufhin Netanyahu gesagt hat, er kommt jetzt erst recht deswegen, ja?
ja, natürlich, ich meine, es ist Quatsch. Also erstmal ist das Problem, wie gesagt, jetzt formaljuristisch, kann der New Yorker Bürgermeister Netanyahu nicht festnehmen. Kann er nicht. Netanyahu kommt mit Dipl mit als als mit unter diplomatischer Immunität. Und diese Immunität kann der internationale Strafgerichtshof aufheben. Nur dazu müssten die USA Mitglied sein, das sind sie nicht. Und deshalb ist das, was der New Yorker Bürgermeister gesagt hat, entweder dumm oder Volksverarschung.
Er
Weil er
ruft ja
kann
sogar,
Netanjahu nicht festnehmen.
er ruft ja auch zu Demonstrationen auf, was wieder dann die anderen Politiker natürlich stinkig macht, weil der das gar nicht darf, sozusagen, oder nicht sollte.
Nicht sollte. Dürfen darf er. Aber wie gesagt, das Problem ist eben wirklich, er kann Netanjahu nicht festnehmen. Das ist reine, ja, ob er das selbst nicht weiß und so dumm ist oder ob er es weiß und eben damit nur ein bisschen Stimmung machen will, aber er kann ihn nicht festnehmen.
Ist nur eine Randnotiz in diesem ganzen Geplänkel. Zirkus. Egal wo hinschauen.
Ja, absolut.
Jetzt gucken wir noch auf einen Artikel, da geht es um Wirtschaft, da geht es um China. Ein De-Risking. Das muss ich mir noch erklären, den Begriff. Also ist das De-Risking, also die wirtschaftliche Abkopplung der EU von China, überhaupt realistisch? Was ist damit gemeint, dass wir uns, ja, wie es da steht, wirtschaftlich abkoppeln, in welcher Hinsicht? Also
Ja gut, also Folgendes, wir sehen doch ständig die Nachrichten, dass die angebliche Abhängigkeit von Russland so böse war und jetzt geht es der EU viel besser, sie hat sich von Russland befreit, kauft ihr Gas jetzt in den USA und so. Und auch von China sind wir ganz doll viel zu sehr abhängig, weil ne, die produzieren alles so gut und so billig und überschwemmen unsere Märkte und Exportüberschuss und weiß ich was. Also wir sind von China abhängig. Wir müssen auch ne, hier Dings seltene Erden und so. Kurz und gut, wir müssen gegen die Abhängigkeit vorgehen. Wir müssen China irgendwie, ja, ne, so eben aus unserem Wirtschaftskreislauf ausschließen oder zumindest so gering machen, dass wir keine Abhängigkeit haben. So, das ist dieses De-Risking. Das wird immer gerne als De-Risking bezeichnet. Und nun ist aber der Punkt folgender. Das habe ich in einer Tasse gefunden. Da hat eine Wirtschaftsprofessorin geschrieben, ja Mensch, das sind ja alles ganz toll, aber jetzt kommen westliche Wirtschaftsberater um die Ecke. Zum Beispiel EY Pantheon. Die haben jetzt hochgerechnet, bis 2050 kostet diese Abtrennung von China den Westen 9, also 23,6 Billionen US-Dollar.
Billionen.
Billionen.
Nochmal die Zahl vorne.
23,6.
23 Billionen sind 23.000 Milliarden.
Richtig. Also pro Jahr 940 Milliarden. Jedes Jahr. 940 Milliarden.
What?
Das würde es kosten, wenn der Westen sich wirtschaftlich von China abkoppeln würde.
Um quasi nicht mehr ab.
So, und das ist, und darüber hat auch die Financial Times dann berichtet. Und die hat eben noch dann aufgeschrieben und gesagt, pass auf, also ne, 58% der Summe, das sind 13 Milliarden, das würde, wär auf die, würde auf die USA entfallen.
Wie viel Prozent hast du gesagt?
58%, 13 Milliarden, 13 Billionen.
13 Billionen. Okay, danke.
So, der interessante Teil ist, 39%, sprich 9,1 Billionen oder 360 Milliarden pro Jahr auf die Eurozone.
Das klingt wie wirtschaftlich wenig sinnvoll oder doppelter
Das klingt wie,
Knieschuss,
wo
ja.
gerade das Geld herkommt.
Ja.
360 Milliarden pro Jahr. So, aber das machen sie ja. Sie arbeiten genau darauf hin. Und das Problem ist eben, dass natürlich diese ganzen Geschichten, das ist ja letztendlich dieses Wirtschaftssachen, wo dann also Preise steigen werden, weil da wird für Firmen werden verpflichtet, dies oder jenes zu tun, um China zu übersetzen, sagen die Firmen, fein, können wir machen, kostet aber ganz, ganz viel, toll, viel Geld. Und dann erhöhen sie die Preise. Also es wird durchgegeben. Wenn, nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie versuchen, sich von China zu entkoppeln, dann sind diese Zahlen Satz, oder sie lassen es sein. Und das ist einfach, das ist das, worum es in diesem Artikel geht. Und vor dem Hintergrund kann man sich angucken, so ein paar Themen, die eben schon laufen. Und deshalb, das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen nach dem Motto, darüber denkt sich was aus oder irgendeine Unternehmensberatung hat da Quatsch geschrieben. Du siehst bereits beim Streit um den EU-Haushalt, den nächsten, von 28 bis 34, da geht es ja jetzt darum, den neuen EU-Haushalt zu machen, siehst du den Streit auch schon da drin, weil die südlichen Länder, die wollen natürlich mehr Geld für ihre regionalen Entwicklungsprogramme, weil das werden sie ja brauchen. Während die Skandinavier und Nordländer, die eher sparsam sind, sagen, nee, nee, wir müssen die Kosten ja irgendwo auch wieder eindampfen. Wir hauen jetzt in die Ukraine raus und so weiter. Also die Regionalprogramme müssen eingedampft werden. Streit in der EU. Und dann ganz wichtig, wir hatten das Thema, und ich glaube, ihr hattet das auch schon mal bei Homeoffice. Die EU hat inzwischen rausgegeben, die Gründung der sogenannten Savings and Investments Union. Also sprich Programme, mit denen die EU-Kommission Sparguthaben der Bürger aktivieren will, um sie in von der EU gewünschte Projekte umzuleiten.
Aktivieren ist gut, ich würde es Klauen nehmen, nennen.
Ja, sie versuchen bisher noch auf die gute Art, indem sie dann irgendwas versprechen, was natürlich kein Mensch halten kann, und dann eben die Investmentfonds, ne, du investierst dein Geld ja bei irgendeinem Investmentfonds und der soll sein Geld bei der EU anlegen für irgendwas. Also im Zweifelsfall merkst du es nicht mal, dass es passiert ist. Du merkst dann erst, wenn das ganze Investment nicht so gut funktioniert hat. Aber diese Dinge gibt's. Und wenn du reinguckst in die Ziele, dann sind das genau auch die Dinge, die hier drin stehen. Es geht also da genau um diese Sachen, mehr Rüstung und auch De-Risking bei China. Darüber haben wir schon vor langer Zeit mal gesprochen. Das ist letztes Jahr irgendwann gewesen, als die EU diesen Savings and Investments Union vorgestellt hat. Und darum habe ich diesen Artikel übersetzt, weil das ganz spannend ist. Das sind Dinge, von denen wir schon mal bei Tacheles gehört haben, über die ich schon mal geschrieben habe. Und dann siehst du plötzlich, ne, so nach einer Zeit, das war damals schon etwas verquer, sodass die EU sagt, lass uns mal versuchen, an die Spargroschen der Leute zu kommen. Aber dann erfährst du eben auch immer mehr mit der Zeit, wohin das geht. Wohin das Geld gehen soll, wer es kriegen soll.
Ich bin so froh, dass in der EU kompetente und vernünftige Leute am Ruder sind.
Ja, sonst wäre es ja echt schlimm. Also wenn in der, stell dir mal vor, in der EU wären inkompetente Menschen.
Leute, die Löschflugzeuge verbieten würden, nur aus politischen Gründen.
Ja, oder billiges Gas. Und lieber eine Deindustrialisierung machen.
Stell dir mal vor, billiges Gas. Was?
Stell dir mal vor, Leute, stell dir mal vor, billige Energie, um eine erfolgreiche Wirtschaft zu haben.
Unvorstellbar.
Aber das, ja, das.
Gott sei Dank ist die EU, wie sie ist. Ursula von der Leyen, darf die eigentlich noch mal ran? Eine
Da gibt es keine Begrenzung.
Scheiße, echt?
Ja, ob sie es nochmal wird, ist eine andere
Weil
Frage. Aber
das
da
war
gibt
doch
es
bei
keine.
der letzten Abstimmung schon oder Wahl von ihr
Ja,
in
normalerweise ist
Anführungszeichen.
doch so, dass das ist doch EU. Normalerweise ist es doch alles ausgekaspert in den Hinterzimmern und dann versuchen sie immer, dass das auch jedes Mal ein anderes Land irgendwie da hinkommt und so.
Ja, genau.
Aber
Die hat hier monatelang Klinken geputzt und was weiß ich, was die alles gemacht hat, damit sie nochmal gewählt wird.
ja, natürlich. Und sie hat ja auch, also sie hat ja auch den Leuten, denen sie gefallen muss, die macht sie ja den Job gut. Was sie alles an die Wirtschaft rübergepusht hat, Finanzbusiness, jetzt Rüstungsindustrie, wir hatten das Ganze mit Big Pharma. Ich meine, sie macht ihren Job gut. Sie zieht das Geld ohne Ende in die großen Konzerne.
Corona, ne? Was, wie waren das? 70,
Ja,
79
Corona, 70
Milliarden?
Milliarden für die Impfstoffe,
Ja.
wo keiner so genau weiß, wie der Vertrag zustande gekommen ist und was da drin
Und ihr
steht.
Mann in der Firma sitzt.
Ja, ihr Mann sitzt in einer Firma, die davon profitiert. So, alles Zufall. So, jetzt Rüstung wird ja genauso eine Nummer. Green Deal. 2019, sie wurde EU-Ratspräsidentin. Green Deal. Jetzt machen wir Klimawandel im großen Stil. 1 Billion Euro geht in den Klimawandel, also in den Kampf dagegen. Und wer ist der Partner des Green Deal? Ein Investmentfonds, der nennt sich Breakthrough Energy. Der in Firmen investiert, die an diesen ganzen neue Energiewende-Krempel Geld verdienen. Und wer hat den Fonds gegründet? Sag mal ganz, ach, Bill Gates war das. Nein, so ein Zufall.
Thank you for your leadership, Bill.
Ja, und sie hat, und da gibt es ein Werbevideo von der EU-Kommission. Sie und Bill Gates zusammen erzählen, wie toll das ist. Green Deal. Mit dem super Partner Breakthrough Energy wird die EU die Klimawandel hervorragend bekämpfen. 2019 hat sie uns das erzählt. Und heute gibt es nicht mal Löschflugzeuge raus, um ein bisschen CO2 einzusparen, das da aus den Wäldern gerade
Ihre
unkontrolliert
erste
verbrennt.
Aktion als Bundesgesundheitsministerin war
Nicht
den.
Bundes, Landes, Niedersachsen.
Da war sie Gesundheitsministerin, oder?
Nee, sie war nicht Gesundheitsministerin, sie war Sozialministerin.
Okay. Aber das Geld für Blinde hat sie gestrichen. Den Zuschuss. Wo ich mir auch gedacht habe, so, okay, das ist auch mal eine Leistung. Gleich mal den Menschen das Leben noch schwerer machen. Egal. Über die müssen wir jetzt nicht weitersprechen. Das ist ja alles jetzt im Sarkasmusmodus gewesen. Offensichtlich Fehlplanung. Oben und unten, die ganze EU ist ein korrupter Haufen, ein Moloch, der Geld verschwendet und die Welt in einen Krieg treibt. Und ich würde mir
Also die EU ist
wünschen,
wirklich, die ist, also ich muss sagen, die ist wirklich gemeingefährlich geworden.
ich
Also das
würde mir
ist.
wünschen, dass das alles ein Ende hat, ein
Also ich bin
schnelles
inzwischen
Ende.
so.
Und
Ich war ja bisher immer noch so, EU irgendwie reformieren oder so, vergiss es. Die kannst du nur aufsprengen.
also ich
Da ist.
spreche
Nein,
jetzt hier von keiner physischen Gewalt, ja, weil
sprengen im
YouTube
Sinne von
zuhören,
politisch dicht machen.
politisch beenden, nicht physisch, ganz wichtig immer für alle Algorithmen und alle Zensoren hier. Aber wenn es so weitergeht, dann war Europa, dann war es das. Übrigens, heute Schlagzeilen, hast du das mitgekriegt? Ceuta, diese spanische Enklave, die da in Nordafrika ist.
Ist irgendwie hingeschwommen, habe ich mal ein Auge gesehen.
Ein Massenanstrom an Migranten. Ich habe gerade heute Videos gesehen vom Strand. Da siehst du, wie 1000, 2000, schwer zu sagen, Menschen da anlanden und dann die Barrikaden überwinden und dann letztendlich einlaufen in diese Enklave, in diese kleine Stadt. Ich habe sogar schon Bilder von Plünderungen gesehen, die da drin sind. Ich meine, die kommen da verzweifelt an. Die haben diese Überfahrt hinter sich, die haben das geschafft und dann versuchen die natürlich jetzt erstmal. Die haben ja nichts. Die haben ja, bis das, auf was sie auf der Haut tragen, haben die nichts. Also aus deren Sicht verständliche Aktionen. Aber das übergeordnete Bild, dass das alles gefördert wird, dass das alles ein politisches Ziel hat und so weiter, Es ist schwer, das als politischer Kommentator oder als aufmerksamer Zeitgenosse wahrzunehmen und dann nicht in so einen Wutmodus zu kommen, weil man ja offensichtlich die Fehler sieht und offensichtlich die Fehlentwicklungen auch erkennen kann, wenn man das viele Jahre lang
Ich sage dir
beobachtet
was
und
Lustiges über Spanien.
ja.
Es gibt so eine russische Bloggerin, ich zufällig drauf gestoßen, junges Mädel, 28 oder so ist die alt, die hat so einen Blog, Wohnmobil, und sie will mit dem Wohnmobil durch Spanien fahren. Da, sie lebt im Wohnmobil. Sie
Okay.
und ihre drei Katzen und im Wohnmobil durch Spanien.
Tolle Geschichte.
Alles ganz, es ist, nette Videos, alles toll, sympathisch gemacht und so. Und jetzt kam gerade, was ich, 2, 3 Wochen ist das her, hat sie ein Video gemacht, so mit Tränen in den Augen und sagt, ich wollte euch eigentlich damit nicht nerven, liebe Leute, aber ich lebe jetzt seit 5 Jahren illegal in Spanien. Die fährt seit 5 Jahren mit dem Wohnmobil, das sie gekauft hat, zugelassen hat und illegal in Spanien rum.
Was heißt illegal? Hat die keine Aufenthaltserlaubnis
Nö.
oder?
So, hat gesagt, ich habe jetzt versucht, die zu beantragen, die wurde abgewiesen. Und jetzt will sie es nochmal versuchen und jetzt mal gucken, jetzt vielleicht mal nach Frankreich fahren oder so. Also Spanien scheint da sehr lax zu sein. Da fliegt irgendjemand rein und interessiert keinen Menschen, wo der ist. Also so klassisches Durchlaufland.
Ich würde jetzt, wenn ich illegal im Land bin, nicht unbedingt einen YouTube-Kanal machen, wo ich darüber rede, dass ich illegal bin,
Das
oder?
hat sie am Ende dann gemacht, also als sie abgewiesen wurde.
Okay.
Vorher wusste da keiner. Sie fuhr eben durch Spanien und alle dachten, na gut, dann hat sie da irgendwie einen Aufenthalt, weiß der Geier warum.
Das
Also, aber also, Spanien, die fährt da 4 Jahre als Illegale durch das Land, hat nicht mal Angst vor einer Polizeikontrolle beim Wohnmobil.
hätte auch anders sein können. Egal, wir sind jetzt von einem anderen Thema dahin gekommen. Es geht um die EU und es geht darum, dass offensichtlich Bestrebungen im Gang sind, dass da Dinge auf den Weg gebracht werden, die das nicht zum Besseren machen. Und die Zentrale von diesem Irrsinn, das sind die Grenzen, die um mich herum gehen, ja? Also wenn du nach Berlin guckst, da ist es dann, das ist die Zentrale von diesem ganzen Irrenhaus.
Sag mal, eigentlich will ich darüber nicht reden, aber das hat, wie wir hatten wir in der russischen Sendung heute, diesen Terroranschlag da auf der LGBT, auf den Dings da, Christopher Dings da Day.
Christopher Street Day am Samstag in Berlin, ja.
Ja, also wieder so ein bisschen alles Amri-mäßig,
Hat
Hälfte im.
Handy im Auto liegen lassen, mit
Naja, wie das
Bekennervideo drauf
Bekennervideo nicht veröffentlicht, sondern auf dem Beifahrersitz liegen lassen.
und
Sehr
dann
überzeugend.
mit zu Tode gekommen beim Einsatz.
Sinnvollerweise erschossen worden, rennt mit Messer auf eine ganze SEK-Einheit zu und anstatt ihn ins Bein zu schießen, blasen sie ihn weg. Egal. Und da fragte mich meine russische Co-Moderatorin, ja, wie kann das denn jetzt sein? Mensch, das ist doch ganz komisch. Und da haben die doch jetzt, also, das widerspricht sich doch, dann haben wir doch da also jetzt klar die Gewalt der Migranten, natürlich nicht alle, bla bla bla, aber gibt es eben. Und dann aber gegen die LGBTs, und aber das sind doch beides die Themen, die fördern. Wie kriegt man das denn zusammen? Ich sage, ja, das war doch der alte russische Spruch von 2015. Jetzt warten wir mal ab, ob die Toleranz gegenüber Homosexuellen oder gegenüber Moslems gewinnt. Weil 2015 waren ja alle ganz, ganz, ne, Refugees welcome, das ganze LGBT-Thema kam damals gerade so auf, Schwulenförderung und was dann, das LGBT hieß es damals nicht, da waren es noch alle Schwule. Oder da ging es dann so um die Gender-Toiletten und so ein Kram, fing es da an. Und auf der anderen Seite dann die Moslems millionenfach aus Ländern, wo die Bildung nicht so hoch ist, wo man sich dann fragen muss, ja, was habt ihr denn erwartet? Und
Das
jetzt stehen die da und sagen, ja, nee, aber das ist ja schlimm, dass das ein Moslem war, das gibt ja der AfD noch Wasser auf die Mühle. So weit sind die von der Realität weg, dass es sie mehr stört, dass die AfD profitieren könnte von irgendwas, was ihnen nicht gefällt. Anstatt einfach die Wahrheit anzuerkennen, dass sie es verkackt haben.
Lernen auf die harte Art.
Ja.
Puh.
Russland hat übrigens eine sehr, sehr, finde ich sogar zu streng, eine sehr, sehr strenge Ausländerpolitik, weil in Russland haben die ja keine große Ausländerkriminalität. In Russland muss ja jeder Ausländer, wenn du 2 Ordnungswidrigkeiten hast, so falsch parkenmäßig, dann ist schon die Frage, ne, Aufenthaltsgenehmigung. Die sind ganz streng, die Russen. Und die haben sich jetzt noch mehr verschärft. Und sie haben das geschafft, ihre ohnehin super geringe Ausländerkriminalität um 50% zu senken.
Weil jeder Angst hat, dass er rausfliegt.
Weil sie ganz knallhart sagen, wir hier nicht 100% nach Richtung Gesetz wohl raus. Aber 100%.
Hier ist genau das Gegenteil. Der
Also passt schon zu gut,
Attentäter.
aber Russland braucht ja, die braucht ja durchaus auch Arbeitskräfte aus den asiatischen Ländern. Aber gut, das ist immer die Frage.
Attentäter von Berlin war quasi als Auflage für seine Strafe, hatte er Therapiestunden zur Deradikalisierung abzuleisten,
Super,
hat
hat super funktioniert.
zwei Stück gemacht und jetzt ist rausgekommen, dass die Chefs von dieser Institution, die das gemacht haben, selber mit Antifa und pro-muslimischen also Aktionen aufgefallen sind. Ja, also es ist wirklich,
Ja, das ist
kann
doch
man sich nicht
wie
aus.
auch Berlin mit diesem Jugendheim, wo da irgendwer,
Kann man sich
was
nicht
war das für
ausdenken.
eine, wo kam der her, der die Mädels, ein Mädel vergewaltigt hat und das auch dann das Jugendheim nicht sehen wollte, weil das könnte ja zu Vorurteilen gegen Migranten führen, wenn da jetzt ein so ein Afghane oder was immer das war, dann Mädels vergewaltigt. Und dann haben sie es einfach in den Teppich gekehrt. War doch auch ein Fall jetzt vor ein paar Wochen. Ist doch alles nur noch irre. Es ist doch nur noch irre, was läuft.
Schwer zum Ertragen, schwer zum Kommentieren. Und trotzdem, darüber sprechen müssen wir, weil es im Mainstream einfach nicht vorkommt. Es gibt Dinge, die werden einfach komplett ausgeblendet. Und wenn wir oder viele unserer Kollegen, andere freie Medien das nicht machen würden, wäre es noch schlimmer. Deswegen, Thomas, auch wenn es weh tut, darüber sprechen ist wichtig. Also bitte, bitte, mach deinen Terminkalender frei, setz dich die Woche hin, schreib mir
Ja,
dann. Ha.
ich hab ihn freigeschaufelt. Ich habe Samstag noch was. Aber es wird dann, jetzt wird's, ich habe vor allem noch einige echt spannende Themen, die ich jetzt angucken muss, wo, also es wird jetzt einiges kommen. Also ich habe jetzt noch ein, zwei Dinge und dann ist der Scheiß endlich vom Tisch.
Bitte tiefe Analysen,
Ja, wird, also
weitreichende
Ukraine ist was
Einsichten.
sehr Spannendes, Armenien habe ich nochmal auf dem Zettel. Das ist, also ist einiges da, auch diese ganze Sache Kaspisches Meer mit Iran und Ukraine. Es sind einige Themen, die rumliegen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch die nächsten Tage, Freitag, vielleicht erstmal so ein Kompendium Absurditäten, so die verrücktesten Meldungen der letzten 2 Wochen, zu denen ich nicht gekommen bin. Weil da gab es ja auch einiges Verrücktes, wie zum Beispiel das mit dem Löschflugzeug, wo du denkst, geht's noch? Also wie auch immer, da wird einiges kommen. Ich hoffe, ich habe meinen Krempel jetzt halbwegs abgearbeitet, der sich hier aufgestapelt hat.
Hau in die Tasten, ich freue mich drauf.
Ach ja, genau. Und dann mal gucken, wenn es jetzt so klappt, wie ich will, dann wird das nächste Mal eine recht lange Sendung. Wie lange haben wir heute?
Für das, dass du keine Artikel hast, lang genug.
Wieder viel zu viel gequatscht. Okay.
In diesem Sinn,
Gut.
alles Gute, Thomas, nach
Dir auch, alles klar.
draußen.
Ciao,
Viele
ciao.
Grüße, schönes Sommerschwitzen, es ist bald wieder vorbei.
Ah, hier
Einfach,
ist schon, hier ist ruhiger geworden. Was haben wir jetzt? Also,
wir hatten heute
ich bin ja im
37,
Norden.
wir hatten heute 37, also das ist schon
Was hattet
grenzwertig.
ihr?
Ja, heute ist richtig Affenhitze hier, aber
Ist ja eklig. Ich habe 21 hier.
genieß es. In diesem Sinn, alles Gute nach St. Petersburg, alles Gute nach draußen, bis zum nächsten Mal bei Tacheles. Wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss, ciao, bis bald.